ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Schleicht durch den Hauptbahnhof, in der Sonne wird's am Schneumalz heiß. Grad wenn der Kopf noch bierig ist und der Chef meint, dass er schwierig ist. Er ist draußen und unterwegs, wie er soll bei sein wollen.
Ich möchte jemanden einsingen, bei jemanden sitzen und sein. Ich möchte dich wiegen und klein singen, begleiten, schlaf aus und schlaf ein.
Ich bin Tabor Süden und kein Japaner.
Entschuldigen Sie, ich finde es nur interessant, dass die Japaner ein eigenes Wort dafür haben.
Ich habe es schon wieder vergessen.
Hikikomori, Menschen hinter Wänden. Dann sind wir uns einig?
Ich wusste es nicht. Ich war in das Büro der Detektivin gekommen, weil ich mich an ihren Namen erinnerte. Kurz nach meinem Ausscheiden bei der Kriminalpolizei hatte sie mich angerufen und gefragt, ob ich bei ihr als Vermisstenfahnder anheuern wolle. Aber damals wollte ich nur weg. Ich wollte niemanden mehr suchen nach 12 Jahren auf der Vermisstenstelle. Und jetzt war ich wieder in München.
Süden. Hörspiel in 2 Teilen. Von Friedrich Arni nach seinem gleichnamigen Roman. Erster Teil, Kuhflucht.
Nun, Herr Süden, Tabor?
Ich weiß nicht, ob wir uns schon einig sind.
Sie kriegen rund 2.000 Euro netto im Monat. Um Ihre Sozialversicherung kümmere ich mich. Für Ihre Rente müssen Sie selber sorgen. Sie werden für die Straße und die Zimmer zuständig. Keine Bürohockerei. Unsere Klienten zahlen 65 Euro die Stunde plus 1 Euro Kilometerpauschale. Also, Sie brauchen nur noch Ja zu sagen.
Süden stellte seine leere Bierflasche an den Rand des von Schreibblöcken, Büchern, Schatullen voller Heftklammern, Briefmarken, Muscheln und Kastanien, Akten, Mappen und sonstigen Büroartikeln überfüllten Schreibtischs. Nach seiner rabiaten Aushäusigkeit während der vergangenen Tage genoss er die behagliche Wärme des Büros. Er sog den Geruch nach Parfum und Rauch ein.
Was schauen Sie so?
Ich denke nach.
Wenn Sie beim Nachdenken immer so schauen, sollten Sie in der Gegenwart von Frauen eine Sonnenbrille aufsetzen. Zu Ihrem ersten Fall bei uns. Raimund Zacherl, genannt Mundel, ein Wirt aus Sendling, ist vor 2 Jahren spurlos verschwunden. Seine Frau hatte uns engagiert und nun hat sie sich wieder gemeldet.
Sie haben den Wirt nicht gefunden?
Nein. Niemand hatte eine Vorstellung, was mit ihm passiert sein könnte.
Irgendjemand schon?
Ja, vermutlich. Ich habe Sie noch gar nicht gefragt, warum Sie überhaupt nach München zurückgekommen sind.
Ich hoffte, meinen Vater zu finden.
Ihren Vater? War der nicht auch mal verschwunden?
Seit meinem 16. Lebensjahr ist er verschwunden. Und jetzt rief er mich in Köln an. Ich weiß nicht, wo er die Nummer her hatte. Er sagte, er sei nicht gestorben und seit einigen Wochen wieder in München. Ich fragte ihn, wie es ihm gehe. Und dann brach die Verbindung ab. Und er rief nicht wieder an.
Über sein Gesicht liefen Tränen. Er war überzeugt, dass sein Vater in der Nähe gewesen war, auch wenn er, Süden, bisher niemanden getroffen hatte, der ihm einen konkreten Hinweis hätte liefern können. Vielleicht waren seine Beschreibungen zu vage. Er hatte keine Ahnung, wie sein Vater heute aussah.
Hier ist dein Vater. Du wunderst dich wahrscheinlich jetzt, aber ich lebe noch. Ich war die ganze Zeit unterwegs. Meine Knochen sind kaputt und ich werde das Hatschen nicht mehr los. Bist du noch dran? Ich bin wieder in der verhunzten Stadt. Kann dir nicht erklären, wieso. Du bist bestimmt verdutzt, dass ich mich nach so langer Zeit melde, wo du wahrscheinlich sicher warst, ich bin schon tot. Ich war ja auch fast schon tot. Ich habe bloß geatmet, das habe ich dir in dem Brief damals geschrieben. Ich hatte nicht länger warten können, ist alles ewig her. Jetzt bin ich wieder da. Ich habe gedacht, ich rufe dich einfach an. Übrigens war ich schon öfter mal in München. Einmal habe ich dich sogar gesehen. Hab dich gleich wiedererkannt. Obwohl du lange Haare hattest und zu groß geworden warst und stattlich. Ich habe einen Vorschlag. Wir treffen uns irgendwo und ich erzähle dir, wenn du willst.
Wer bist denn du?
Süden. Und wer sind Sie?
Gestatten. Josef Holler. Was willst du von mir?
Kennen Sie einen Branko Süden?
Ich kenne niemand. Mich kennt auch niemand.
Es war kurz vor 8 Uhr abends. Ich hockte auf einer Bank beim Ostbahnhof, umringt von Stadtstreichern. Ich war nüchtern und verkehrt am Platz. Durch den Tag getrieben von einer Stimme, die nicht aufhörte, in meinem Kopf Dinge zu sagen wie:
Ich werde das Hatschen nicht mehr los.
Magst du einen Schluck Nasenzüden? Küstennebel ist es.
Nein.
Der da, das ist der Werner. Hat seine Frau verloren. Wir waren alle bei der Beerdigung. Ich hab Gitarre gespielt. Ostfriedhof, verstehst? Du wirst doch irre, wenn du in der Früh aufwachst und die Erden ist weg und du hängst allein im Weltall. Weil die Erden war die Frau, verstehst?
Ja, ich suche einen alten Mann, der hinkt.
Warum nicht?
Draußen schneit's?
Nö.
Ist trotzdem schön. Aber wenn die Schneeflocken bloß wie Punkte ausschauen.
Du bist ganz allein.
Du bist doch da.
Stimmt fei.
Ich fürcht mich nicht vom Alleinsein.
Das stimmte nicht. In der Nacht horchte er auf die Geräusche im Treppenhaus, die Stimmen, die unheimlich klangen, und das Schlagen der Türen. Manchmal schrie jemand, meist eine Frau. Dann sah er kurz darauf das Blaulicht auf der Straße. Bewaffnete Männer stiegen aus und liefen zum Haus. Immer hatte er Angst, seiner Mutter könnte etwas zugestoßen sein und sie käme nicht mehr zurück. Doch sie kam immer zurück. Und auch wenn sie nach Zigaretten und anderen Dingen roch, die Benedikt nicht mochte, schlang er die Arme so fest er konnte um sie. Und sie umarmte ihn genauso. Er wünschte, sie würde nie wieder gehen und es gäbe keine Schule, keine Nacht und keine Stimmen im Hausflur.
Sie hat den Bus verpasst und kommt erst beim nächsten.
Du schwindelst.
Ich schwindel gar nicht. Ich mag jetzt was essen. Mach mir was zum Essen.
Nö.
Wieso denn nicht?
Hab keinen Hunger.
Ich schon.
Du auch nicht.
Es ist gemein.
Wollen wir was spielen?
Nein.
Wir spielen Detektiv. Wie gestern. Ich bin verdächtig und du musst mich ausfragen, bis ich gestehe, dass ich's getan hab.
Ich hab dich gestern schon ausquetscht.
Aber nicht genug. Du bist John Dillinger und ich bin Frank Black. Und du musst mich ausquetschen.
In der Brecherspitze, dem Hotel, wo Süden vorübergehend wohnte und das er von früher kannte, trank er mit dem Wirt einen Kümmelschnaps und anschließend eine Reihe von Kümmelschnaps-Vernichtungsbieren. Gegen Mitternacht fand er sich auf seinem Bett im ersten Stock wieder, angekleidet, zur Decke starrend und im Gespräch mit einem Toten, der Martin Heuer hieß.
Warum quälst du dich so? Du bist aus freien Stücken zurückgekommen.
Aus freien Stücken.
Such den Wirt aus Sendling. Such deinen Vater. Obwohl ich fürchte, du wirst ihn nicht finden.
Alles, was Martin Heuer getan hatte, hatte er aus freien Stücken getan. Schien die Sonne, trug er einen braunen Rollkragenpullover und eine türkisfarbene Bomberjacke. Wenn es schneite, genauso. Martin Heuer und ich sind in Taging aufgewachsen. Und weil wir nach dem Abitur, das wir nur mit großer Mühe schafften, nicht wussten, was wir werden sollten, kam Martin auf die Idee mit der Polizei. Nach dem Streifendienst wechselten wir in den gehobenen Dienst. und kamen mit Anfang 30 in die Vermisstenstelle der Kripo. Zu dieser Zeit hatte Martin schon eine graue Haut. Aus freien Stücken kehrte Martin Heuer einer laufenden Ermittlung den Rücken. Aus freien Stücken kehrte er seinen Kollegen und seinem besten Freund den Rücken. Aus freien Stücken fuhr er mit seinem verrosteten Auto, einem ehemaligen Dienstfahrzeug, nach Berg am Laim, um dort mit seiner Dienstwaffe in einen Container zu steigen. Aus freien Stücken, deshalb Freitod. Warum war ich nicht rechtzeitig zur Stelle gewesen? Warum hatte ich die letzten Zeichen nicht erkannt? Warum hatte ich Martin in der Nacht zuvor allein gelassen?
Du konntest nicht da sein. Das war unmöglich.
Ich hätte trotzdem da sein müssen.
Das redest du dir ein. Du bist nicht schuld.
Am Selbstmord eines anderen ist nie nur der Selbstmörder schuld.
So wenig wie an einem Mord nur der Mörder schuld ist?
Für den Mord ist der Mörder ganz allein verantwortlich.
Wirklich?
Das Verschwinden des damals 53-jährigen Raimund Zacherl am Karsamstag vor 2 Jahren erschien ihm wie der klassische Fall eines Mannes, den niemand kannte. Angehörige verharrten am Abgrund der Sprachlosigkeit, wie Vermisstenfahnder den ersten Schockzustand in der Familie bezeichneten. Ihre individuell geschnürten Lügenpakete trugen die Familienmitglieder wie eine Monstranz vor sich her, in der Hoffnung auf den Segen der Polizei und der Nachbarn. Fast nie gab es nur einen Grund für das plötzliche Verschwinden eines Menschen. Meist entstanden im Lauf von Monaten oder Jahren für andere unsichtbare, immer weiter wachsende Staubknäuel, die den Zimmerling allmählich ersticken ließen. Ilona Zacherl war überzeugt, ihr Mann habe noch einen Tag vor seinem Verschwinden einen normalen und gesunden Eindruck gemacht. Es hätte keinerlei Hinweise auf was anderes gegeben, geschweige auf sowas Fürchterliches wie einen Selbstmord. Das sei ja pervers, sowas zu behaupten. Ihr Mann sei stets ein heiterer Geselle gewesen.
Alles, was ich über das Wesen meines Mannes zu sagen habe, steht in dieser Akte drin. Es ist eine Erleichterung, dass Sie da sind.
Weshalb sind Sie erleichtert, Frau Zacherl?
Ja, das... weil Frau Liebergesell nicht aufgibt, deswegen.
Sie trank behutsam und setzte die Tasse wieder ab. Zwischen den Sätzen malte sie mit dem Zeigefinger Kreise auf der weißen Tischdecke. Das Restaurant mit der niedrigen Holzdecke und den dunkel getäfelten Wänden hatte 12 Tische, an denen jeweils 6 Gäste Platz fanden. Auf den Tischen standen weiße Kerzen.
Haben Sie was gegen mich?
Niemand verschwindet ohne Grund und in der Akte steht kein einziger.
Weil es halt keinen gibt.
Kein Mensch, Frau Zacherl, wird automatisch unsichtbar.
Ich mag nicht. Dann bin ich John Dillinger. Und du bist Frank Black. Und ich quetsch dich jetzt aus. Keine Lust. Sie sind gesehen worden, Frank Black. Eine alte Frau aus der Nachbarschaft hat sie beobachtet, wie sie über den Zaun geklettert sind. Geben Sie es zu.
Gar nichts gebe ich zu.
Das wird Ihnen noch leid tun, Frank Black. Die Zeugin steht nämlich draußen im Flur. Und wenn ich sie hereinhole, wird sie sie wiedererkennen. Besser, Sie sagen freiwillig die Wahrheit. Los.
Bin nicht über den Zaun geklettert.
Boah, Sie lügen fast sauber, Frank Black.
Manchmal redete Benedikt auch mit Gott. Das war schwieriger, weil Gott wenig Zeit hatte, eigentlich gar keine. Benedikt vermutete, dass er sauer war, weil seine Mama ihn, den Bene, so oft allein ließ und kein Essen kochte.
Sie muss viel arbeiten. Sie muss das Geld verdienen, weil mein Vater zahlt keinen Cent, sagt meine Mama. Und deswegen ist sie den ganzen Tag und auch nachts unterwegs, um für uns beide zu sorgen.
So war das. Aber der liebe Gott hörte nie richtig zu. Immer wusste er alles besser. Und es nervte Benedikt, ihm dauernd alles erklären zu müssen. Vor ein paar Tagen an Ostern hatte Benedikt Gott angeschrien und beschimpft.
Ich will wissen, wieso du so bescheuert bist und nicht kapierst, dass meine Mama an Ostern keine Sekunde Zeit hat, weil sie im Geschäft sein muss, weil die Leute 1000 Sachen einkaufen müssen. Wieso kapierst du das nicht? Das kapiert doch jeder Depp.
Ja, dann schweigen Sie halt. Von mir aus. Kenne ich von meinem Mann. Ich habe meinen Mann verloren und die Polizei hat nichts getan, um ihn wiederzufinden. Sie haben im Keller nachgeschaut. Große Leistung auf dem Dachboden. Ich habe den Kripo-Mann gefragt, wieso. Und wissen Sie, was der mir geantwortet hat?
Manche Männer gehen auf den Speicher oder in den Keller, um sich aufzuhängen.
Sie waren auch mal Polizist. Das hätte ich mir denken können. Ja, das hat er mir ins Gesicht gesagt, genau wie Sie. Dann waren Sie in unserer Wohnung in der Johann-Klanze-Straße. Mein Mann ist erwachsen, hieß es, der kann gehen, wohin er will. Stimmt es, ja?
Das freie Selbstbestimmungsrecht des Bürgers im Amtsdeutsch heißt das Freizügigkeit.
Das ist ja lächerlich. Nach einer Woche frage ich mal nach. Die Grippeleute sagen, sie haben seinen Namen im Computer, sie können nichts mehr tun als warten. Soll das ein Witz sein, sage ich. Warten kann ich selber, da brauche ich keine Grippe dazu. Nach einem Monat dasselbe Spiel. Kein Hinweis auf einen Suizid, heißt's. Kein Hinweis auf ein Verbrechen. Jeder Gast fragt mich nach dem Mundel. Ich fange jedes Mal an zu heulen. Weil er depressiv gewesen ist, fragen alle, ob er sich verändert hätte. Ja, natürlich hat er sich verändert. Jeder Mensch verändert sich. Der Mundel wollte in Ruhe kochen und weniger Stress haben mit der Brauerei, mit dem Finanzamt, mit den Gästen. Und deswegen hat er das Lokal an mich übergeben und alles war gut. Ja, jetzt sagen Sie mal wieder was. Ich bezahle doch jetzt nicht auch noch Sie, damit Sie nichts Besseres tun als warten.
Ich kenne mich aus. Meine Mama hat mich schon oft am Sonntag zum Ostbahnhof geschickt. Und ich habe eine gefrorene Pizza oder Nudeln und was zum Trinken mitgebracht. Und wir sind in der Küche gesessen. Und es war schön, du Deppengott.
Schrei nicht so, Frank Black.
Deppengott!
Am Abend bist du dann wieder heiser und kriegst keine Luft vor lauter Heulen. Schau, da draußen parkt ein rotes Auto. Das steht schon seit Tagen da und niemand steigt ein. Da ist bestimmt was passiert. Du musst den Fall aufklären. Du bist der Sheriff.
In der Wohnung war es nicht kalt. Die Heizung funktionierte. Im Gefrierschrank lagen noch zwei Pizzen, eine Packung Fischstäbchen und ein Beutel Pommes frites. Die Flasche Himbeersirup im Kühlschrank war noch fast voll. Benedikt spähte durchs Fenster zum roten Auto auf der Straße. Seit einer Woche war seine Mutter nicht mehr nach Hause gekommen.
Ihr Mann war nicht niedergeschlagen, Frau Zacherl. Er war auch nicht ungewöhnlich euphorisch. Alles in allem war er ruhig. Und trotzdem ist er von einem Tag auf den anderen verschwunden. Ohne Anlass, ohne die geringste Erklärung, ohne Vorboten.
Denken Sie, Herr Süden, nur Sie können bedeutungsschwer nichts sagen, das kann ich auch.
Können Sie nicht. Wenn Sie nichts sagen, lügen Sie.
Mir langt's jetzt, ich rufe Ihre Chefin, die Frau Liebergesell, an und sage ihr, sie soll wen anderen schicken.
Setzen Sie sich wieder. Sie haben die Polizei und Frau Liebergesell und ihre Gäste angelogen und sich selber auch. Vielleicht wissen Sie nicht genau, warum Ihr Mann vor 2 Jahren plötzlich verschwunden ist, aber Sie ahnen es. Und Sie haben es damals schon geahnt. Ich bin hier, damit Sie endlich die Wahrheit sagen. Mir entwischen Sie nicht, Frau Zacherl. Ich habe Zeit. Ich bleibe hier sitzen. Und Sie sagen mir, was passiert ist. Und jetzt würde ich gerne ein Bier trinken.
Südens Vater, Branko, war freiwillig verschwunden, damals. Niemand hatte ihn vertrieben, wie nach dem Zweiten Weltkrieg, als er mit seinen Eltern aus dem Sudetenland flüchtete. Niemand hatte ihn gezwungen, Taging zu verlassen. Er hinterließ einen Brief, in dem er versuchte, etwas zu erklären. Der Tod seiner Frau, Tabors Mutter, 3 Jahre zuvor, habe ihn aus der Welt fallen lassen und ihm jede Zuversicht geraubt. Ihm fehle die Kraft, ein Kind zu erziehen.
Bitte ein helles. Oder schenken Sie heute nichts aus?
Heute ist zu.
Für mich nicht.
Mach sie. Ich habe niemand angelogen. Den Mann hat doch niemand verstanden, nicht nur ich nicht. Er war der Wirt. Mundel, jeder nannte ihn so, er war mit allen per Du. Wie das beim Wirt so ist, der mit seinen Gästen am Tisch sitzen will. Zu später Stunde, da drehte er seine Runden und redete und stellte Fragen, gab einen Ratschlag, wenn's gewünscht war, und zog zum nächsten Tisch weiter. Ein Ritual, jahrelang. Ich kenne ihn seit 20 Jahren. Damals war er der Wirt vom Schlegelstüberl, ich habe bei ihm bedient. Und dann kamen wir über die Brauerei hierher, das Lokal, das war ihm angeboten worden. Und erst hat er gezögert wegen der Lage, ziemlich abgelegen hier. Und dann hat er gesagt, er will endlich ein richtiges Restaurant aufmachen. Und los ging's. Vorher war das hier Niemandsland. Eine Kneipe für die Abgestürzten. Und die waren schnell weg. Mit solchen Leuten hat der Mundel Erfahrung. Bald kamen neue Gäste, und die ein gutes, einfaches Essen zu schätzen wussten. Die Küche hat sich schnell rumgesprochen. Weil die Leute kamen aus der ganzen Gegend, von extra mit dem Auto her. Ja, das hat sich ein bisschen geändert. Muss nicht daran liegen, dass der Mundel nicht mehr da ist. Ich bin ja noch da. Ich bin immer noch da.
Ohne Süden noch einmal anzusehen, ging sie zum Tresen, holte ein Glas aus dem Schrank und drehte den Zapfhahn auf. Während sie wortlos das Bier einschenkte, zum Tisch zurückkam und sich setzte, zog Süden seinen karierten Block und den blauen Kugelschreiber aus der Tasche.
Kann schon sein, dass da was war. Er fing ja an, nichts mehr zu sagen. Hockte auf seinem Stuhl neben der Theke und rührte sich nicht. Wie schaut denn das aus? Schweigender Wirt starrt vor sich hin. Stur konnte er sein wie ein Stall voller Esel.
Einen Moment.
Was haben Sie vor?
Ich zog die Lederjacke aus, hängte sie über die Stuhllehne, nahm Block und Kugelschreiber und ging zur Theke. Verwirrt sah die Wirtin mir hinterher. Ich setzte mich auf den niedrigen Stuhl mit den blau-weiß karierten Sitzkissen und den gebogenen Armlehnen, legte die Arme auf die Lehnen und faltete die Hände. Ilona Zacher sah mich an wie eine Erscheinung. Mindestens eine Minute lang schwiegen wir.
Da hocken Sie jetzt genau wie der Mundel.
Ihr Mann hat sein Leben geändert. Auf diesem Stuhl.
Sein Leben geändert? Macht man das? Sich auf einen Stuhl setzen und beschließen, jetzt ändere ich mein Leben? Was soll denn das für eine Änderung sein? Ich bin jetzt kein Wirt mehr, ich bin jetzt nur noch Koch. Und wenn ich nicht koche, lege ich die Hände in den Schoß und verwirre meine Gäste, indem ich sie ohne Unterlass anstier.
Hat die Gäste angestiert?
Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich bin ganz durcheinander. Sie verunsichern mich. Wieso sitzen Sie da? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Auf dem Stuhl saß seit 2 Jahren kein Mensch mehr, nicht mal ich. Und je länger ich Sie anschaue, desto klarer sehe ich ihn da hocken. In seiner Strickjacke über dem weißen Hemd und seiner Kochhose, regungslos die Hände vor dem Bauch. Ganz genau, so wie Sie. Ich muss Sie was fragen. So wie schon die ganze Zeit. Es ist wahrscheinlich die Gretchenfrage in Ihrem Beruf und alle fürchten sich vor ihr. Ich auch. Ist es möglich, dass ein Mann, einer wie der Mundel, der sein Leben in diesen 4 Wänden verbracht hat, Tag ein, Tag aus, kein Urlaub, keine Reisen, ist es möglich, dass so ein Wirt ein Doppelleben führt? Nicht schweigen wieder, bitte. Bitte, Herr Süden.
Er gönnte sich keine Pause. Er aß im Gehen, trank hastig im Stehen, sprang aus Straßenbahnen und rannte los, schwitzte und schnaufte und stellte immer wieder dieselben Fragen. Ein Foto seines Vaters hatte er nicht dabei. Er besaß keines, nicht ein einziges. Er hatte ein vergilbtes Bild im Kopf. Die Obdachlosen, die er ansprach, hatten keine Ahnung. In den Heimen und Krankenhäusern war Brankos Name unbekannt. und an den Bahnhöfen traf er auf Männer und Frauen, in deren Stimmen Schnee fiel.
Die Frage, ob ihr Mann ein Doppelleben führte, stelle ich mir nicht. Er hat es getan. Und Sie haben es nicht bemerkt.
Niemand hat es bemerkt.
Sind Sie sicher?
Was? Wie Sie jetzt? Trinkt sein Bier aus, schaut mich an wie Sie und sagt...
Ich hab da wen.
Er hat da wen. Punkt. Schweigen.
Ich hab da wen.
Kam mir wie ein Witz vor. Er hat da wen. Wen denn? Einen neuen Koch? Ein Steuerberater? Ein Doppelgänger?
Ein Doppelgänger?
Eine Frau, sagt er. Eine Geliebte. Und mit der wolle er in Zukunft leben. Das waren die Stichpunkte. Geliebte, Zukunft, Leben. Ein Jahr später war er weg.
Er bleibt auf seinem Stuhl hocken. Ein Jahr lang passiert gar nichts. Dann ist er wie vom Erdboden verschluckt.
Vor 4 Jahren geschieht eine Veränderung mit ihm.
Am 15. Juni.
Da setzt er sich zum ersten Mal auf den Stuhl neben dem Tresen, betrachtet seine Gäste und lässt die Dinge laufen.
Bietet seiner Frau die Geschäftsübergabe an.
Ohne überzeugende Erklärung.
Sagt, er will nur noch kochen und sich nicht länger mit der Bürokratie beschäftigen.
Eigenwillige Begründung.
Völlig unglaubwürdig.
Solche Gespräche, wir nannten sie Staubzersägen, hatten wir in unserer Zeit auf der Vermisstenstelle ständig geführt. Nach Martins Tod führte ich das Staubzersägen einfach weiter.
Warum hat Sachal seiner Frau von der Geliebten erzählt und dann nichts getan?
Und wo hat er sie kennengelernt?
Vermutlich in seinem eigenen Gasthaus. In der Kuhfluchtstraße im Münchner Südwesten. Statt einer Kuh ist der Wirt geflüchtet. Aber mit oder wegen wem?
Einer Bedienung, einer Küchenhilfe.
Was war am 15. Juni vor 4 Jahren?
Ilona Zacherl behauptet, sie wisse es nicht. Ich glaube ihr.
Aber sie merkte sich das Datum. Glaubst du, dass Raimund Zacherl noch lebt?
Eine Zeit lang stand ich im Halbdunkel bei der Tür meines Hotelzimmers, bis ich beinahe erschrak. Den ganzen Tag hatte ich kein einziges Mal an meinen Vater gedacht.
Ich bin's, der Bene. Papa? Hörst du mich? Ich bin's, der Bene. Papa. Scheiße.
Er sucht einen, der verschwunden ist, weil es ja seine Arbeit ist. Wenn er eine Frau ihren Mann vermisst, na wird er ihn finden, das ist gewiss. Freilich kann derjenige auch schon längst hier sein. Zusammengefahren, umgebracht oder selber aufgehängt.
Drei, vier.
Wo ist einer, der nimmer ist, wo er immer gewesen ist? Macht sie auf und davor, mäht sie ja nicht von nirgendwo.
Der Roman und der Arnold. Ja, die waren Stammgäste bei Mundl. Auch schon vorher, als er noch da das Schlägelstüberl gemacht hat. Also, Schnitzel und Kartoffelsalat?
Ja.
Da gehen sie ruhig hin, die lernen ja nix.
Wer von Ihnen ist Roman Trove?
Ich.
Was ist? Ich arbeite für die Detektei Liebergesell und bin auf der Suche nach Raimund Zacherl. Seine Frau hat mir von Ihnen erzählt.
Hinsetzen ist schon erlaubt.
Sie haben vermutlich schon alles, was Sie über Mundl wissen, der Polizei erzählt. Wie ich schnell begriff, gehörte es zur Art der beiden Bierfahrer, Wahrheiten nicht zu kommentieren. Sie wirkten wie ein eingespieltes Team, zündeten sich im selben Moment eine neue Zigarette an, tranken gleichzeitig, starrten vor sich hin oder drehten mir den Kopf zu, als erwarteten sie eine große Frage. Minuten vergingen. Etwas haben sie der Polizei verschwiegen. Mundel hatte eine Freundin. Und sie beide wussten von ihr.
Mundel hat uns nicht eingeweiht und das allein ist schon eine Gemeinheit.
Was noch, Herr Riedersen?
Was noch?
Was ist noch eine Gemeinheit?
Ach.
Man hätte mal was andeuten können.
Richtig.
Wir kennen uns seit 10 Jahren.
Länger.
Und dass da was gelaufen ist, war doch klar. Er hat immer so da, als wenn die Bedienungen ihn nicht interessieren taten.
So getan.
Die Ilona hat nichts mitgekriegt, wetten?
Aber Sie haben was mitgekriegt.
Ich habe auch nichts mitgekriegt.
Wir haben was mitgekriegt, aber was will man da sagen? Nix.
Also, eins von den Mädel hat ihn sitzen lassen. Und dann hat er sich selber sitzen lassen. Er ist ja nur noch da gesessen, die ganze Zeit, auf seinem Stuhl neben dem Tresen.
Was ist das denn für eine Philosophie? Das Mädchen hat ihn sitzen lassen, dann hat er sich selber sitzen lassen.
Ja.
Wo ist denn da die Weisheit? Schreie nicht so.
Ihr Schnitzel und der Kartoffelsalat. Mahlzeit.
Ich zog meine Lederjacke aus, hängte sie über die Stuhllehne und begann zu essen. Roman Trowe und Arnold Riedersen hielten die Köpfe gesenkt, als wollten sie mich mit ihren Blicken nicht stören.
Der Wirt, Mundel, hatte eine Affäre mit einer seiner Bedienungen.
Davon gehe ich aus, ja. Und ich bin nicht der Einzige.
Wer noch?
Ich.
Noch jemand?
Unwahrscheinlich.
Die Namen der Bedienungen wissen Sie noch?
Da waren mehrere, die da gearbeitet haben.
Die Sissi?
Anna.
Lili?
Sarah.
Die Carla?
Die lebt, glaube ich, nicht mehr.
Ja, das könnte sein. Die Vroni?
Fiona! Fiona hat die geheißen!
Genau. Dann die Sissi?
Habe ich schon erwähnt.
Sie kennen auch den Koch des ehemaligen Lindenhofs.
Schweiger Charlie, ja. Lang nichts mehr gehört von dem. Du?
Ich? Wieso ich?
Darf ich Sie zu einem Schnaps einladen?
Wir wollen Erna jetzt wirklich nicht zu nahe treten.
Richtig.
Aber das war jetzt die überflüssigste Frage der Woche.
Dann nickten sie sich beide eine Weile zustimmend zu.
Auf seinem Weg quer durch die Stadt befragte Süden eine weitere Angestellte von Raimund Sacherl und auch dessen ehemaligen Koch. Karl Schweiger war nach Alkoholproblemen von Sacherl entlassen worden und lebte inzwischen von seiner Frau getrennt. Die beiden hatten einen 12-jährigen Sohn, Benedikt. Schweiger gab zu, vor vielen Jahren eine Affäre mit einer der Bedienungen gehabt zu haben, ebenso wie Zacherl, dessen Frau zum Glück nichts bemerkt habe. Diese Liliane, genannt Lilly, hatte damals schon im Schlegelstüberl gejobbt und tauchte dann vor etwa 4 Jahren noch einmal im Lindenhof auf, nachdem die von allen hochgeschätzte Bedienung Ricarda bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückt war. Lilly kam als Aushilfe, blieb jedoch nicht lange, weil Ilona Zacherl sie nicht ausstehen konnte. Süden fragte sich, warum?
Was haben Sie ihr angetan, Lilly?
Wir sind beim Du. Ich habe ja gar nichts getan. Die ist abseitig, die Alte. Die hat dann Wahn im Kopf. Hast du einmal mit der geredet?
Weil ich mich wunderte, dass Ilona Zacherl Lilly mit keinem Wort erwähnt hatte, rief ich sie an.
Kenn ich nicht. Ist noch was?
Die Frau hat bei Ihnen gearbeitet.
Bei mir nicht.
Bei Ihrem Mann.
Diese Frau existiert für mich nicht. Wenn mein Mann wieder auftaucht, können Sie ihn nach ihr ausfragen. Ich muss mich jetzt ums Geschäft kümmern.
Wann passt es Ihnen, dass ich zu Ihnen nach Hause komme?
Was wollen Sie bei mir?
Ich will mich in das Büro Ihres Mannes setzen.
Was wollen Sie da in dem Büro?
Ich will auf seinen Stuhl sitzen und seinen Blick einnehmen.
Im Lindenhof.
Wann kann ich kommen?
Nächste Woche.
Das ist zu spät. Ich komme morgen.
Da habe ich den ganzen Tag Termine in der Stadt und abends stehe ich im Geschäft.
Dann übermorgen. Und wenn Sie weg müssen, bleibe ich in Ihrer Wohnung.
Spinnen Sie jetzt?
Sie bezahlen mich dafür, dass ich nach Ihrem Mann suche.
Das heißt noch lange nicht, dass Sie in meiner Wohnung rumschnüffeln dürfen.
Die ist doch abseitig. Die hat dann Wahn im Kopf.
Hattest du ein Verhältnis mit Zacherl?
Noch ein Glasal?
Das Zimmer, so schien mir, nahm eine andere, ovale Form an. Es kam mir plötzlich höher vor und heller. In den mit Videokassetten und DVDs vollgestellten Regalen und auf den kleinen antiken Tischchen brannten Kerzen unterschiedlicher Größe. Alle in Weiß. Sie verströmten einen angenehmen, verwirrenden Duft, genau wie der Körper der Frau. Sie brachte mir ein neues, volles Glas. Wir stießen an. Und ich dachte, ich dürfe auf keinen Fall lallen.
Hattest du ein Verhältnis mit Zacherl?
Du meinst mit Zacherl?
Sie ging an mir vorbei. Ich saß im Korbstuhl und hob den Kopf. Roch ihr Parfum oder ihre nackte Haut? Fragte mich, warum sie stehen geblieben war. Unmittelbar vor mir. In Hautnähe. Aber vielleicht fragte ich mich auch nichts.
Keine 5 Minuten später lief ihm der Schweiß über den ganzen Körper. Seine Beine zitterten, er stand immer noch hinter ihr, die Arme um ihren Bauch geschlungen, keuchend und ziemlich erledigt, wofür er sich genierte. Es war fast 2 Jahre her, seit er zum letzten Mal mit einer Frau geschlafen hatte.
Er wollte ein schöneres Leben haben, der Mundl. Das war sein Ausspruch. Ich möchte mal ein schöneres Leben haben. In einer schönen Umgebung, wo ich alt werden kann und zufrieden bin. Manchmal da hat er solche Sprüche abgelassen.
Mit seiner Frau war kein schöneres Leben möglich.
Mit der? Du kennst die Geschichte nicht. Ich meine, die von Ilonas Mutter.
Nein.
Okay. Steht das nicht in den Akten?
Nicht in denen, die ich gelesen habe.
Ihr Vater hat seine Frau erschossen. Ilonas Mutter. Da war Ilona 7 oder 8. Ausgelöscht. Erst die Mutter, dann sich selbst. Sie kam dann zu einer Tante, die ziemlich streng gewesen sein muss. Mundl hat immer nur Andeutung gemacht. Ich glaube, er hat von der Sache erst erfahren, als er schon mit Ilona verheiratet war. Soviel ich weiß, ist er ihr erster Mann und sie ist bei ihm geblieben. Und er bei ihr. Er war immer schon ein phlegmatischer Mensch. Hat irgendwie erwartet, dass sich das Leben nach ihm richtet. Schwerer Fehler.
Seine Frau nennt ihn einen heiteren Gesellen.
Was soll sie sagen? Er hat sie sitzen lassen. Sie redet sich die Vergangenheit schön. Das muss man fast verstehen.
Er war ein Träumer.
Ein Albträumer eher.
Weißt du etwas über deine Kollegin Ricarda, die verunglückt ist und wegen der Zacher dich zurückgeholt hat?
Na, was sie was ist, dass hier schon wieder jemand nach mir Ausschau hält.
Ihr vollständiger Name war Ricarda Bleibe. Sie starb vor 4 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in Thailand. Über einen ehemaligen Kollegen fand Süden einige Details heraus. Demnach wurden bei der verunglückten Landung der Maschine, die über die Rollbahn rutschte und in einen stillgelegten Tower krachte, der Pilot schwer und 5 Passagiere leicht verletzt. In den Trümmern der fast vollständig zerstörten Turboprop-Maschine kam nur ein einziger Mensch ums Leben: Ricarda Bleibe. Ihre Eltern hatten die Leiche identifiziert.
Die Regale und den alten Drehstuhl habe ich zum Sperrmüll gebracht. Wenn Sie fertig sind, sagen Sie Bescheid. Ich habe zu bügeln. Soll ich die Tür zumachen?
Bitte.
Das war also das Büro von Raimund Zacherl. In dessen Wohnung in der Johann-Klanze-Straße. Hier war der Wirt ganz für sich gewesen. unbeobachtet von Gästen, vordergründig mit Abrechnungen und anderen buchhalterischen Pflichten beschäftigt, selbstverständlich gewissen. Gleichzeitig führte er hier, auch wenn seine Frau das nicht für möglich hielt, ein Doppelleben. Oder besser, er probte hier sein Doppelleben. Niemand begriff, dass er ein anderer geworden war. Und in dieser Kammer hatte Mundel andere Gestalt angenommen. In diesem dürftig ausgeleuchteten Ort hatte er beschlossen, seinen Schatten zu tauschen.
Gehört dieses alte Handy Ihrem Mann, Frau Zacherl?
Nein.
Wollen Sie es nicht genauer ansehen?
Sein Handy hat er mitgenommen.
Wann haben Sie zuletzt versucht, ihn zu erreichen?
Am Karfreitag. Ich habe Ihnen alles erzählt, mehr als ich wollte, mehr als Sie angeht. Sie haben mich unter Druck gesetzt, das ärgert mich immer noch. Und jetzt schnüffeln Sie in den Privatsachen meines Mannes rum, ich weiß nicht, warum ich das zugelassen habe. Gestern habe ich mit Frau Liebergesell telefoniert, die sagte mir, Sie seien ein eigenwilliger, aber vertrauenswürdiger Ermittler. Wenn Sie mich ausfragen, soll ich gewissenhaft antworten und mich auch vor unangenehmen Wahrheiten nicht scheuen. Keine Sorge, ich scheue mich schon nicht. Und die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung, wie dieses Handy ins Büro meines Mannes kommt. Haben Sie sonst was gefunden, was Ihnen weiterhilft? Wenn nicht, dann möchte ich Sie bitten zu gehen. Es ist mir nicht recht, dass Sie hier sind.
Ich werde bald gehen. Und bestimmt nicht wiederkommen.
Bitte?
Kurzmitteilungseingang. Keine Mitteilungen empfangen. Kurzmitteilungsausgang. Keine Mitteilungen gesendet. Was für ein klobiges Handy. Das war damals schon veraltet.
Anrufe in Abwesenheit, keine neuen Nummern. Angenommene Anrufe, Liste leer. Gewählte Rufnummern. Gewählt 1. 0171 34258081. Anrufzeit, Uhrzeitangabe des Anrufs fehlt.
Gewählt 2. 0171 34258081.
Gewählt 3. 0171 34258081.
Gewählt 4. 0171 34258081.
Gewählt 33. Die Liste bricht ab.
Anrufdauer. Jeweils zwischen 20 und 50 Sekunden. Keine Nachrichten auf der Mailbox. Sie sind vermutlich automatisch gelöscht worden.
Diese Rufnummer ist uns nicht bekannt. Bitte fragen Sie bei der Auskunft nach. The number you are calling is not listed. Please call Directory Inquiries.
Kennen Sie diese Nummer, Frau Zacherl?
Von wem soll die sein? Hallo? Hallo? Hallo?
Schau, was ich gekauft habe.
Ein Handy? Du hast doch schon eins.
Das ist für dich? Also damit ich dich anrufen kann. Das ist ein Second-Handy-Handy.
Das sieht eher aus wie ein 20-Second-Handy. Und wenn deine Frau das sieht?
Die schickt es nicht. Die sieht nichts. Wenn du demnächst in Urlaub fliegst, kann ich dich erreichen. Oder würde ich dich stören?
Das wird mich doch nicht stören. Aber das ist viel zu teuer, nach Asien zu telefonieren. Die zocken dich ab.
Na und? Dafür kriege ich deine Stimme geschenkt.
Mein lyrischer Wirt. Willst du immer noch mitkommen? In den Norden?
Auf dem Blog. Jetzt sofort.
Deine Leute werden dich für bescheuert halten. Und deine Frau wird dich hassen.
Ich brech nur mehr auf, Carla. Ich gehe das Leben jetzt nur mit Tante an.
Rätsel sind die Koordinaten des Lebens. Das hatte ich oft gedacht, wenn ich am Schreibtisch im Dezernat saß und das Zerrbild einer menschlichen Existenz bewunderte, das eine Handvoll oder 100 Zeugen durch ihre Aussagen, Beteuerungen, Lügen und Aufschreie angefertigt hatten. mit der ganzen Inbrunst, zu der sie fähig waren, in der Überzeugung, eine einzigartige Wahrheit zu vermitteln. Aus der Sicht der Zeugen mochte das sogar stimmen. Zur Aufklärung der Rätsel trugen sie nichts bei. Der bei seinem Verschwinden 53 Jahre alte Gastronom Raimund Zacherl, genannt Mundl, hatte 33 Mal versucht, eine Frau namens Ricarda Bleibe, genannt Carla, anzurufen. Sie hatte in seinem Lokal als Bedienung gearbeitet.
Und niemand hat von diesen Anrufen gewusst. Schon gar nicht seine Frau.
Er führte die Gespräche von seinem geheimen Telefon aus.
Das Handy ist schon fast antiquarisch.
Und Zacherl ist nie zurückgerufen worden.
Von dieser Carla Bleibe haben auch die Bierkutscher im Schlegelstübel gesprochen, lese ich in deinen Protokollen. Auch der Koch Charlie Schweiger hat sie erwähnt. Und diese Frau, von der du mir nichts erzählen willst, Janfeld, Liliane Marie Janfeld, genannt Lilly.
Ihre Aussage steht in dem Bericht.
Hattest du Sex mit ihr? Mit dieser Zeugin?
Es war Carla, die Mundl die ganze Zeit angeschaut hatte, wenn er auf seinem Schemel beim Tresen saß. Mundls einziger wahrer Stammgast hieß Carla Bleibe.
Ich such dir die Adresse ihrer Eltern aus dem Computer.
Vorher habe ich noch etwas zu erledigen.
Gehört das zu deinem Auftrag? Zu unserem Auftrag?
Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Weißt du, dass du ausschaust wie Billy the Cat?
Wer ist das?
Das ist ein Freund von Frank Black. Gerissen ist er. Schlau, weißt schon? Den kann man nicht austricksen. Der hört alles und sieht auch alles. Aber sehen kannst du ihn nicht.
Was machst du hier so allein? Sprich, Benedikt.
Vielleicht hat meine Mama bloß vergessen, nach Hause zu kommen. Die vergisst oft was. Die ist echt wir manchmal. Das ist nicht schlimm. Sie muss viel arbeiten und hat den ganzen Tag Stress. Sie ist Verkäuferin und die Leute mögen sie gern, sagt sie. Und das stimmt auch. Sie schreit nie rum wie andere Mütter. Sie lässt mich in Ruhe, wenn ich allein sein will. Sie fragt nicht tausendmal nach. Sowas nervt mich total. Mein Vater fragt immer was. Fragt und fragt. Und wenn ich ihm was erzähle, hört er nicht zu. Das sehe ich. Er schaut dann bloß so, als würde er zuhören. Wahrscheinlich denkt er an ein Tier oder so.
Warum denkt dein Vater an ein Tier, wenn du mit ihm redest?
Weil er überlegt, wie es schmeckt. Er ist doch Koch. Er war mal im Lindenhof angestellt.
Ich habe mit ihm gesprochen.
Echt? Was hat er gesagt? Wieso wollte er nicht mit mir reden?
Das weiß ich nicht. Er dachte, du wärst bei deiner Mutter.
Ach so.
Deine Mutter wollte, dass du über Ostern zu ihm gehst. Aber dann hat sie sich nicht mehr bei ihm gemeldet und er dachte, du wirst versorgt.
War ich auch. Schau doch zum Fenster.
Es schneit.
Musst du weggehen?
Ich bleibe hier.
Wie lang?
Bis ich weiß, wo deine Mutter ist.
Fällt dir das dann ein, wenn du lange hier bleibst?
Du musst mir dabei helfen, Benedikt.
Moment.
Damals, am 22. Dezember, als mein Vater verschwand, hatte es nachts angefangen zu schneien. Ich stand in dem kleinen Gästezimmer, in dem meine Tante und mein Onkel ein Bett für mich hergerichtet hatten, und konnte nicht begreifen, warum die Nacht so große Augen hatte. Ich war schon 16. Aber ich kam mir vor wie ein verschrumpelter, kindloser Junge.
Ihr ruft ja auch Carla.
Brauchst du nicht. Ich schick dir eine SMS, wenn ich gelandet bin. Jetzt fahr zurück. Sonst werden alle misstrauisch.
Ich hab Zeit.
Hey, Mundl. In 10 Tagen bin ich wieder da. Und bis dahin solltest du mit deiner Frau ein offenes Wort gesprochen haben. Der direkte Weg ist immer der ehrlichste.
Willst mir du wieder die Welt erklären, junge Frau?
Was hilft's, wenn du es nicht checkst?
Du musst los.
Bis bald. Vergiss nicht, die Tischdecken aus der Wäscherei zu holen. Und ruf die Brauerei wegen der Kohlensäure in der Schankanlage an. Nicht vergessen, Schatz. Das ist total wichtig.
Die Stimme war wieder in seinem Kopf. Oder die Stimme schallte aus den Lautsprechern durch die Halle, ließ alle anderen Stimmen und Geräusche verstummen. Und niemand bewegte sich mehr. Nur er. Er rannte. Und rief einen Namen, der ihm fremd vorkam.
Franco Süden!
Dabei war es der Name seines Vaters. Er machte Kehrt und rannte zurück zu den Ständen, dem Tabakladen, dem Kiosk, dem Supermarkt, dem Restaurant. Er trippelte wie eine aufgescheuchte Krähe, die aus lauter Panik ihre Flügel vergessen hatte.
Absurd. Kein Vogel wäre je so dumm. So dumm war nur ich. Weil ich mir bloß einbildete zu rennen.
Er stand an einem der Stehtische, unterhalb des tonlosen Fernsehers, umrundet von Leuten mit Koffern und Taschen, die es eilig hatten oder ratlos umherirrten, und hörte dem Mann im langen dunklen Mantel zu. Süden war, nachdem er ihn in der Menge entdeckt hatte, auf ihn zugegangen, als wäre er seit langem auf der Suche nach ihm, mit einem Phantombild in der Hand und einer eindeutigen Vorstellung im Kopf.
Der Mann war fast so groß wie ich. Schlank. Sein Gesicht voller Furchen und Narben. Bartstoppeln, blaue, wässrige Augen, dunkle Schatten darunter. Augenbrauen wie Striche, dünne, bleiche Lippen. Aus der krummen Nase wuchsen graue Härchen. Er fiel nicht auf in der Menge. Und doch hatte ich ihn sofort gesehen.
Ich wollte gerade ein Bier trinken. Kommen Sie mit? Oder haben Sie was Besseres vor?
Ich hatte nichts Besseres vor. Ich hatte doch nach dem Mann Ausschau gehalten. In der Stadt. An den Bahnhöfen.
Dass du mich gefunden hast, wundert mich nicht. Ich habe damit gerechnet. Jeden Tag eigentlich. Wieso? Tauchst du erst heute auf?
Wer bist du?
Du siehst seltsam aus. Ich habe mir dich anders vorgestellt. Stattlicher.
Stattlicher?
Ich wollte dich nicht beleidigen.
Wer bist du?
Willst du was essen? Die Pizza an der offenen Theke hier ist ganz passabel.
Magst du ein Stück Schokolade? Die hat meine Mama von einer Freundin aus Polen. Jetzt habe ich deinen Namen vergessen.
Tabor Süden.
Echt? Süden wie der Süden im Süden?
Ja.
Hast du Geschwister?
Nein.
Schade, die würden dann Westen, Osten und Norden heißen. Was machst du da am Telefon?
Ich sehe mir die gespeicherten und gewählten Nummern an.
Ja?
Mit wem spreche ich?
Mills, was wollen Sie?
Ich bin auf der Suche nach Nike Schweiger. Wo ist sie?
Wer? Ich habe zu tun.
Nike Schweiger. Ihre Nummer ist in Nikes Telefon gespeichert und sie hat sie kürzlich angerufen. Ich sage jetzt der Polizei Bescheid, die wird sie dann gleich vor Ort vernehmen. Nike Schweiger ist verschwunden. Wir haben also einen vermissten Fall.
Ich bin nicht verantwortlich für die Alte.
Wo ist sie?
Als ich gegangen bin, lag sie friedlich auf meiner Couch. Alles klar?
Ich bin dein Vater. Siehst du das nicht?
Du blöder Hund!
Du blöder Hund, schrie Süden. Sein Zorn war nicht mehr zu bändigen. Seine Enttäuschung maßlos. Und jede Selbstbeherrschung wäre nichts als Selbstbetrug gewesen. Er packte den Mann, hob ihn hoch und stieß ihn von sich. Der Fremde taumelte, ruderte mit den Armen, verlor das Gleichgewicht, stürzte und fiel auf den Rücken. Die Gespräche verstummten. Und bevor die Umstehenden begriffen, was geschehen war und der Fremde sich aufrappeln konnte, saß Tabor Süden schon wieder hinter seinem Bier, unscheinbar, unrasiert, ein bahnhofsmäßiger Nichtverreiser.
Ich möchte der Einzige sein im Haus, der wüsste, die Nacht war kalt. Und möchte horchen herein und hinaus in dich, in die Welt, in den Wald.
Süden. Hörspiel in zwei Teilen von Friedrich Arni nach seinem gleichnamigen Roman. Erster Teil, Kuhflucht. Mit Tabor Süden, Klaus Schwürkel. Ilona Zacherl, Saskia Fester. Raimund Zacherl, Sigi Zimmerschied. Benedikt Schweiger, Bonifaz Weiß. Martin Heuer, Vincent Leitersdorf. Erzähler, Friedrich Arni. Sowie Wolfgang Maria Bauer, Hubertus Gerzen, Julia Heinze, Susanne Heidenreich, Marie Jung, Christian A. Koch, Boris Konetschny, Helmut Stange und Andreas Zerda. Hörspielbearbeitung und Gesang: Friedrich Arni. Song Tabor Süden: Schorsch Hampel. Aufnahme München: Jochen Schäfter. Technische Realisation: Sonja Röder und Dietmar Rötzel. Regieassistenz: Marc Ginzler. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Südwestrundfunk 2012.
Okay, es ist draufgeladen. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, ist die Sache draußen.
Ab sofort findet ihr die besten Polit-Thriller-Hörspiele an einem Ort. Verborgene Machenschaften, gesellschaftliche Abgründe und private Tragödien mit Tiefgang. Schlechte Gesellschaft enthüllt abgebrühte Bösewichte, undurchsichtige Konzerne und raffinierte Regierungen.
Wie erst jetzt bekannt wird, wurde auf dem europäischen Klimagipfel vergangene Woche ungefilterte Rohluft in den autonomen Luftkreislauf des Tagungszentrums eingespeist. Noch ist unklar, ob es sich um einen gezielten terroristischen Anschlag oder um eine gefährliche Aktion selbsternannter Umweltaktivisten handelt.
Relevant, politisch und mit absoluter Nervenkitzelgarantie. Hört rein und abonniert Schlechte Gesellschaft in der ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Fall.